Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von CrossFit Hangover. Hier ist die Annette für euch und ich bin heute hier mit dem Martin, der bei uns auch Trainer im Haus ist. Und heute dürft ihr mal die Geschichte von Martin kennenlernen. Hallo Martin, wie geht's dir heute?
Hallo Annette, mir geht es ja ganz gut. Freut mich hier zu sein, schön dich wiederzusehen und hier mal beim Podcast mitzumachen.
Ja, sauber. Du bist ja auch schon viele, viele Jahre jetzt hier im CrossFit Hangover. Und wir wollen natürlich ein bisschen was von dir, so von deiner Kindheit, Jugend, Geschichten des Lebens hören. Und auch bei dir, also dein Name ist ja relativ easy, Martin Smolarek. Nicht so kompliziert wie bei Katja. Oder was meinst du dazu? Hast du da auch Probleme mit gehabt?
Mit meinem Namen tatsächlich nicht. Es war vielmehr damals der Geburtsort. Und zwar bin ich in Polen. Und zwar bin ich in Polen geboren, in einem Ort, der heißt Ząbkowice-Śląskie. Und dieser Name wurde die meiste Zeit, gerade in meiner Jugend und Vergangenheit, falsch geschrieben. Gerade so bei den Zeugnissen. Also es gab kein Jahr, wo da irgendwie kein Schreibfehler drin war.
Also hast du in jedem Jahrgangszeugnis einen anderen Geburtsort?
Ja, zumindest immer einen sehr verwirrenden.
Ne? Okay, also wie wir schon entnommen haben, ist das kein deutscher Name von dem Geburtsort, sondern du bist auch wie die Katja in Polen geboren. Wann bist du geboren und wie lange hast du in Polen gelebt und wann ging es ab nach Deutschland?
Ja, ich bin am 2.12.1992 in Ząbkowice-Śląskie geboren und meine Eltern sind damals relativ schnell nach Deutschland gekommen. Also ich war vielleicht ja ein Jahr alt. Und dann sind meine Eltern nach Lüchow gezogen und ich bin dann in Lüchow irgendwann in den Kindergarten gegangen, bin in dieser Zeit aber auch sehr, sehr häufig immer nach Polen gefahren, gerade zu Weihnachten, Ostern, immer wenn die Eltern mal mitgefahren sind und ja, bin dann halt so ein bisschen zweisprachig aufgewachsen. Also ich habe den Großteil meiner frühen Kindheit in Polen verbracht, hauptsächlich bei meiner Oma. Und ja, dann immer zwischendurch zurück nach Deutschland gekommen. Also nichts Wildes.
Also ich glaube, die meisten Zuhörer kennen den Ort Lüchow nicht. Das ist Lüchow-Dannenberg. Und ich glaube, Lüchow-Dannenberg ist so ähnlich wie Nordfriesland. Da gibt es nicht mal eine Autobahn, wenn ich mich richtig entsinne.
Nee, Autobahn gibt's nicht. Eher so ein bisschen Bundes- und Landstraßen. Aber es ist ein sehr, sehr kleiner Ort. Wir haben in Lüchow 9000 Einwohner. Dafür eine Menge Dönerläden, zwei Griechen, auch eine Menge Friseure. Aber Lüchow war ein sehr schöner Ort, um da halt aufzuwachsen, ne? Gerade weil es so schön ruhig war. Aber du hattest halt alles, was man so braucht, sag ich mal, ne? Also alle Schulformen waren dort. Ja, sportlich gab es halt ganz viel Fußball und ja, die ganzen Kampfsportarten, wie Karate zum Beispiel. Ja, und ganz untypisch vielleicht für so einen kleinen Ort. Olympisches Gewichtheben. Ja, das ist in Lüchow damals auf sehr, sehr hohem Level betrieben worden. Der Verein war mehrere Jahre in der ersten Bundesliga, hat sich Heber aus Bulgarien zum Beispiel eingekauft. Also da ging damals, was Gewichtheben angeht, wirklich die Post ab.
Ja, ich erinnere mich auch noch so an Zeiten, also von dem wurde mir erzählt, da war ich nicht da, aber wo die ganze Turnhalle, die ganze Sporthalle in Lüchow, und die ist relativ groß, ist so eine Dreifachturnhalle, glaube ich, ne? Wo wirklich alle Plätze ausverkauft waren und wirklich, wirklich die Party abging. Und ich glaube, da war eine Firma, die war richtig groß im Sponsoring. Weißt du das noch, wie die hießen?
Leider nicht, weiß ich nicht.
Nee, also wir kennen selber, haben wir ein paar Bekannte, die damals noch gehoben haben, aber die waren dann schon auch raus aus dem Sport, als ich mit denen aktiv irgendwie Kontakt hatte. Gut, also jetzt hörten wir, welche Sportarten da waren, aber welche Sportarten hast du praktiziert? Hast du Fußball gespielt?
Ja, meine Anfänge waren tatsächlich im Fußball. Ich habe 5 Jahre lang Fußball gespielt, von 8 bis 13, sage ich mal. In dieser Zwischenzeit habe ich auch mal Karate ausprobiert, weil ich unbedingt so gerne kämpfen wollte wie in den ganzen Karate-Filmen. Hab dann aber relativ schnell gemerkt, wenn ich irgendwie das, was ich da gelernt habe, irgendwie in irgendwelchen Situationen anwenden würde, würde ich ja keinen großen Vorteil haben, als wenn man jetzt kein Karate kann, um das mal so auszudrücken. Und ich bin dann durch meinen Onkel, der früher ganz viel Judo gemacht hat, und wenn man zu Hause so ein bisschen mit irgendwelchen Hanteln vom Sperrmüll trainiert hat, so der hat mich dann so ein bisschen zum Training gebracht und der war auch so eine Art Vorbild für mich. Und der hat mir auch zum Beispiel diese ganzen Oldschool-Filme gezeigt, wie zum Beispiel Karate Tiger, Best of the Best, ja, Karate Kid, solche Sachen. Und ja, das hat mich dann auch so ein bisschen motiviert, zu Hause selbst mit Training anzufangen. Und ja, habe ich dann relativ intensiv gemacht mit der Zeit, gerade nachdem ich so die Rocky-Filme gesehen habe. Da habe ich mir fast jeden Tag einen Rocky-Film angemacht, gerne mal zu den Trainingsszenen vorgespult und dabei dann versucht, so zu trainieren wie der Typ im Film. Ob das alles so ästhetisch und schön war, weiß ich nicht. Ob das alles eine Logik und Struktur hatte, wage ich an dieser Stelle auch zu bezweifeln. Aber darum ging es nicht, ne? Also irgendwie hat mich das so meine Jugend, da war ich dann so 12, 13, begleitet. Und irgendwann bin ich dann ja zum olympischen Gewichtheben gekommen. Ein Sport, mit dem, den ich eigentlich nie, ich sag mal, machen wollte. Also ich hatte den zwar auf dem Schirm, aber damals wollte alles in mir unbedingt boxen. Ne, gerade auch durch halt die Rocky-Filme, weil mich dieser Film damals sehr inspiriert und motiviert hat. Allerdings gab es Boxen nirgends in meiner Nähe. Also der nächste Boxverein wäre, glaube ich, in Lüneburg gewesen. Das war ja eine 60 Kilometer Hinfahrt, ja, und dann nochmal zurück. Also da war gar nicht die Zeit und irgendwelche Ressourcen, das dann irgendwie intensiv zu betreiben. Und irgendwann hat mich dann einer meiner besten Freunde, der vom Handball aus im Kraftraum in Lüchow trainiert hat, gefragt, ob ich mal Lust hätte, mit zum Gewichtheben zu kommen. Das war im Frühjahr 2007. Ja, so ein bisschen erinnert.
Der Gamechanger.
Ja, genau. Und also er wusste halt, dass ich da zu Hause da irgendwie mit meinen Sperrmüllhanteln und so ein bisschen Training gemacht habe. Und ja, der
Rocky-Style.
So Pseudo. Nee, auf jeden Fall. Dann bin ich halt den einen Tag zum Training mitgegangen und habe mich sofort in diese Sportart verliebt, ne? Also, und seitdem ist sie halt ein konstanter Bestandteil meines Lebens, ne? Auch bis heute.
Also so wie ich aus den Erzählungen, die wir vorher schon mal hatten, so als wir alleine, wenn wir alleine sprechen, glaube ich, war die Gewichtheberhalle auch so dein zweites Wohnzimmer nachher, ne?
Ja, das stimmt. Ich bin viermal die Woche hatten wir Training. Oft bin ich dann nach der Schule, gerade wenn man so 8 Stunden hatte an dem Tag, kurz was essen gegangen und bin dann direkt zum Training. Manchmal bin ich halt erst kurz nach Hause gefahren, habe da gegessen, Sporttasche gepackt und dann wieder halt direkt zum Training, ne? Und ganz am Anfang haben mir diese 4 Trainingseinheiten leider gar nicht gereicht. Also ich habe mich, was halt natürlich jetzt rückblickend betrachtet, nicht ganz so schlau war, aber ich wollte unbedingt noch mehr trainieren. Und ich habe dieses Training zu Hause mit den Kurzhanteln, mit den Körpergewichtsübungen und so weiter, habe ich jeden Tag so weitergeführt. Das ging ja auch 2 Jahre gut. Und irgendwann merkt man, dass man an einen Punkt kommt, wo ja man sich, wo man stagniert, wo es vielleicht zu viel wird und wo dann auch so die ersten ja Wehwehchen kommen, die einen dann auch vom Training zurückhalten.
Wie alt warst du dann?
14, 15, so in dem Bereich.
Also ein junger, wilder, übermotivierter Rocky-Fan.
Ja, kann man tatsächlich so sagen, ja. Und ja, damals dachte man auch, oder dachte ich, man wäre unverwundbar. Und man, der Körper würde das schon aushalten und viel hilft viel. Ist doch logisch, um irgendwas gut zu können, musst du das auch einfach häufig und intensiv trainieren. Aber klappt leider nicht immer so. Man muss sich auch irgendwann erholen, man muss dem Körper Ruhe geben und man muss einfach wissen, wann man wie trainiert. Und ich bin dadurch leider immer mit meinen Trainern in der Anfangszeit in Streitgespräche geraten, weil die mir halt immer empfohlen haben, die hatten ja auch recht, dass das zu viel Training, was ich zu Hause mache, kontraproduktiv für Gewichtheben wäre. Ich wollte es eine ganz lange Zeit nicht glauben, bis ich dann mich einmal drauf eingelassen habe, vor meiner ersten deutschen Meisterschaft. Und dann habe ich mal 6 Wochen vorher dieses ganze Training zu Hause weggelassen. Und
siehe da!
Und überraschenderweise lief der Wettkampf dann doch ganz gut, ne? Also mental war das echt nicht leicht damals, so weil man unbedingt so dieses Training, dann gucken dich diese Hanteln an und so weiter, du willst was machen. Aber ich habe das dann mich drauf eingelassen und gemerkt, dass es auf jeden Fall so besser ist. Und dann habe ich irgendwann damit aufgehört und habe dann nur noch Gewichthebertraining gemacht.
Zu Lycho nochmal, so prinzipiell zu dem Training zurück. Also du hast ja zwei sehr erfahrene Trainer an deiner Seite. Die haben auch in Polen selber wettkampfmäßig gehoben, wenn ich richtig bin. Der eine länger sogar, war auch auf der Sportschule in Polen. Also Marius und Bigos. Und die beiden, die leben ja wirklich Gewichtheben bis in die letzte Haarwurzel, muss man sagen, ne?
Das machen die beiden auf jeden Fall. Vor allem Andreas Milik, Bigos. Der sogar, ich sag mal, mehr. Marius hat sich ja jetzt nach vielen, vielen Jahren, ich glaube über 30 Jahre waren das jetzt, als Landestrainer zurückgezogen vom Amt. Der hat jetzt auch nicht mehr so viel mit Gewichtheben zu tun, aber Andreas Milik, der opfert halt wirklich sehr viel Freizeit und Familienzeit dafür, dass er viermal die Woche nach seiner Arbeit, er arbeitet 40 Stunden und geht, anstatt dann nach Hause zu fahren, fährt er dann in den Kraftraum und betreut ganz, ganz intensiv die ganzen, unsere Jugendlichen, ja. Und gerade so dieses Thema Nachwuchsarbeit, das, also, ich kenne keinen, der ihm das so an dieser Stelle so gut nachmachen kann, ne? Wie viel Herzblut er da reingesteckt hat, ohne dafür irgendwie Geld zu bekommen oder sowas. Das ist alles auf ehrenamtlicher Basis gewesen. Und da ziehe ich meinen Hut vor, ne? Und es ist nicht nur die Arbeit, die er da reingesteckt hat, sondern es ist auch, es war sehr erfolgreich, ne? Also jetzt in den über 30 Jahren auch, wie er jetzt Trainer ist, also ich rede jetzt von Andreas, gab es am Ende über 60 Medaillen bei den deutschen Meisterschaften. Ja, Robert Drews hat das mal zusammengerechnet und ich glaube, es waren 64 Medaillen bei den deutschen Meisterschaften. Also da kam auch was raus.
Ja, aber vor allen Dingen im Kinder- und Jugendsektor, weil die wirklich, also man muss ja denken, Lycho ist am Ende der Welt. Hat er auch ein bisschen Jugendressourcen, die man da bündeln kann. Und das macht er aber auch mit ganz, ganz viel menschlicher Nähe und Liebe, würde ich auch sagen, so, ne? Zu seinen Athleten.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja selbst erleben dürfen. Weiß das jetzt, wo ich älter bin, noch mehr zu schätzen als früher.
Also Martin ist noch unter 30, ne?
2 Jahre noch, dann Level 30. Ja. Nee, und das war halt wirklich wie so ein zweiter Papa für mich, ne? Also zweite Familie und ja, der Sport und der Verein in Lycho, der hat mir damals wirklich sehr, sehr viel gegeben. Und meinen engen Freunden auch.
Ja, ich glaube, ihr wart auch eine sehr eingeschworene Truppe. So, jetzt wollen wir aber mal, weil du ja nun viel trainiert hast und deine Dumbbells und alles, was du zu Hause hattest, mal ein bisschen in der Ecke stehen hast lassen. Was waren denn so deine sportlichen Erfolge im Gewichtheben im Jugendbereich, denn Jugend und Junioren, ne? Ja.
Ich habe ein paar Medaillen bei den deutschen Meisterschaften gewinnen können. Damals war es ja so, dass, also im Jugendbereich ist im Gewichtheben ja nicht nur das olympische Gewichtheben, Reißen und Stoßen, sondern es gibt immer einen Athletikteil. So, und der besteht dann meistens aus Sprüngen, Dreihopsprung. Da muss man dann auch, also da musst du aus dem Stand dreimal nach vorne springen, da wird die Weite gemessen. Eine Art von Sprint wurde getestet. Entweder
der Sternlauf, ne?
Der Sternlauf, ganz aktuell, also kommt häufig vor. Ich hatte einige Wettkämpfe noch, wo das einfach nur ein 30 oder 50 Meter Sprint war, weiß ich jetzt leider nicht mehr so genau. Auf jeden Fall gab es dann noch Kugelschocken. Da muss man einen Gewichtsball, der ist abhängig dann von deinem Geschlecht und deiner Gewichtsklasse und so weiter, dann nach hinten über dich werfen, schocken, wie auch immer. Und dann wird halt die Weite gemessen. Also das waren so drei Disziplinen, die irgendwie immer vorkamen noch bei den jugendlichen Wettkämpfen. Und oft gab es noch eine Art Kraftübung, zum Beispiel Liegestützen, so viele es geht, oder Anristen.
Ja, das schöne Anristen. Ne,
das, bei den Crossfittern werden das dann strikte Toes to Bar. Und ja, zum Beispiel gab es eine Zeit lang, glaube ich, auch mal Seilspringen in einer Minute.
Gab es nicht auch Bench Rows?
Gab es auch. Die gibt es bis heute, werden manchmal getestet. Wobei die Werte, die man da nehmen musste, waren immer so ein bisschen utopisch, weil zum Beispiel auch als Mädchen musstest du zum Beispiel 75% von deinem Körpergewicht auf Wiederholungen machen. Das haben nicht alle immer so gut geschafft. Und bei den Jungs war es, glaube ich, damals das eigene Körpergewicht auf Wiederholung. Und das schaffen die wenigsten, also gerade so im Jugendbereich. Ne? Also war nicht so leicht.
Ja, so, also mehrere Teilnahmen und Platzierungen oder Medaillengewinne auch bei den. Warst du Deutscher Meister? Ja, ne?
Ja, ich war tatsächlich einmal Deutscher Meister. Das war auch, wenn ich so drüber zurückdenke, mein schönster und bester Wettkampf. Das war im November 2010. Und zwar war es dann, das war wirklich so ein Wettkampf, wo ich auch sagen würde. Da hat man sich die Medaille auch erkämpft, ne? Weil im Gewichtheben, ich habe jetzt in meinem Startbuch über 90 Wettkämpfe eingetragen, die ich in den letzten 14 Jahren bestreiten durfte. Aber davon sind natürlich nicht alle ja so wertvoll wie andere, sage ich mal. Ne? Also manchmal ist es halt, was dann Landesmeisterschaft, da kriegst du halt eine Medaille und Urkunde einfach nur, weil du mitmachst und keine Gegner hast. So, ja, war aber immer schön und hat Spaß gemacht. Aber da diese Wettkämpfe sind nicht so ja wertvoll wie so eine deutsche Meisterschaft, ne? Und bei da, wo ich gewonnen habe, war es dann so, ich hatte wirklich über 12 Gegner und nach dem Reißen lag ich deutlich zurück. Also da waren 7 Leute, die haben 7 bis 10 Kilo mehr im Reißen geschafft als ich. Das waren damals bei mir 105 Kilo, die ich irgendwie geschafft habe. Der dritte Versuch mit 107 hat nicht geklappt. So, und dann waren da einige, die haben so, der Meister hat, glaube ich, 112 oder 115 gerissen. Also, und da dachte ich erstmal so, okay, eine Medaille ist überhaupt nicht drin an dem Tag. Aber Gewettkämpfe gewinnt man bekanntlich ja im Stoßen. Man sagt ja, snatch what you can und clean and jerk what you must. So, und in dem Fall hat das dann gepasst. Und zwar war es so, dann sind wir da relativ konservativ beim Stoßen eingestiegen. Hab dann ein Gewicht gemacht, was ich halt schon immer beim Training auch schon mal geschafft habe. Das waren 134 Kilo. Dann haben wir geguckt, was die Gegner gemacht haben. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass der so einen Vorsprung im Reißen hatte, seinen zweiten Versuch im Stoßen nicht geschafft hat. Danach auch seinen dritten nicht. Das heißt, der hatte nur eine Einstiegslast von 135. 140 hat er nicht geschafft und dann sagt mein Trainer zu mir, wenn du jetzt auf 143 gehst, was dann auch damals 8 Kilo über meiner persönlichen Bestleistung waren, ja, wenn du das jetzt schaffst, dann gewinnst du das Ganze. Ne? Und dann war das so ein
Booster.
Ja, und auch so ein ganz oder gar nicht Versuch. Ne? Und der hat dann geklappt und ja, daraufhin einmal so eine Medaille gewonnen, deutscher Meister bei den Junioren gewesen. Und es war ein wirklich sehr, sehr schöner Moment und eine sehr schöne Erfahrung.
Ja, ich finde auch immer, wenn man gerade so aus seiner Komfortzone, aber wenn man so gezwungen ist, sein Limit zu schaffen und das dann macht auf so einem Wettkampf, das ist natürlich auch eins der geilsten Gefühle, als wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, zu einer Landesmeisterschaft fährt, wo du weißt, du bist alleine, du musst nicht wirklich kämpfen, weil du kannst nur gegen deine alten Leistungen antreten, aber nicht diesem wirklichen Wettkampffeeling, ist natürlich sowas schon geil. Also, das ist das Beste. Ja, so, dann hast du trainiert. Und dann, glaube ich, wollte dein Knie nicht so ganz.
Ja.
Und da war ein bisschen doof gelaufen.
Genau, also jetzt in den 14 Jahren hatte ich, ich sag mal, 2 wirklich ernstere Verletzungen. Mit der einen habe ich gerade aktuell zu tun, aber dazu in einer anderen Folge vielleicht mehr. Aber vor 10 Jahren, also kurz nach dieser deutschen Meisterschaft, wo ich diese Goldmedaille gewonnen habe. Wir waren ja zu dem Zeitpunkt noch in der zweiten Bundesliga mit unserer Mannschaft. Und da hatten wir einen wirklich sehr, sehr vollen Wettkampfkalender. Und ich habe in diesem Jahr mit einer wirklich nervigen Knieentzündung zu tun gehabt. Oberschenkelsehnenentzündung, also oberhalb der Kniescheibe, jetzt nicht Patella unten gehabt. Und die ging einfach nicht weg. Na, und dann habe ich mit diesen Schmerzen halt trainiert, wollte unbedingt trainieren, auch nachdem mir meine Trainer vielleicht auch geraten haben, das bisschen lockerer angehen zu lassen, mal den einen oder anderen Wettkampf nicht anzugehen. So, bin dann halt zum Arzt und mit Absprache habe ich dann eine Cortisonspritze bekommen. Das war in der Woche nach der deutschen Meisterschaft, denn eine Woche darauf war schon der nächste Bundesliga-Wettkampf. So, und nach dieser Cortisonspritze erstmal überhaupt keine Schmerzen gehabt. Also ich dachte erstmal, boah, geil, jetzt kann's richtig losgehen.
Jetzt geht's los.
Ja, genau. Und das war halt nur betäubt, ne? Und dann war es halt so, zu dem Zeitpunkt haben wir Vorabi geschrieben und ich musste die eine Klausur am Samstag des Bundesliga-Wettkampfs nachschreiben. Der Wettkampf war zum Glück in Lüchow, das hat alles gepasst. Ich habe dann die Nacht nicht viel gepennt, hab dann die Vorabi-Klausur geschrieben und bin dann direkt nach der Klausur rüber in die Sporthalle, die auch im Schulgelände war, ist in Lüchow, dann direkt auf die Waage und dann ging es halt mit dem Wettkampf los. Das Reißen habe ich noch irgendwie überstanden. Naja, und dann beim ersten Versuch, beim Stoßen, ist mir dann die Sehne abgerissen. Ne?
Ja, also wenn man Martins Bein kennt, wenn er mal Shorts anhat, er hat ja eh so sexy Beine, das ist traumhaft. Dazu aber später noch mehr zu seinem Bein. Ist da wirklich eine schöne, fette, lange Narbe drüber. Also da hast du auch lange mit zu kämpfen gehabt, oder?
Ja, das war leider so, dass das erst ein bisschen fehldiagnostiziert wurde. Als es dann passiert ist, lag ich da erstmal, dann wurde ein Krankenwagen gerufen. Wir sind dann in den Nebenort gefahren, nach Dannenberg. Da war das nächste Krankenhaus. Und dann kam der Arzt rein und der hat sich das so ein bisschen angeguckt. Das Knie war halt sehr, sehr geschwollen. Und der hatte aber nur vermutet, dass das eine Muskelzerrung, ein Muskelfaserriss war, irgendwie sowas. Und der meinte so, lass das mal abruhen, bisschen heilen, dann wird das schon wieder. Ne? Dann habe ich das auch gemacht. Und nach 2 Wochen, so irgendwann war die Schwellung weg, habe ich gesehen, dass ich eine große Delle, so eine Art kleines Loch in der Kniescheibe hatte. Also immer wenn ich das Bein gestreckt habe, war da halt diese Delle. Du konntest deinen Finger sogar da so reinstecken, sage ich mal. Und ja, das war halt verdächtig, ne? Daraufhin bin ich...
Ja, das war verdächtig, sehr schön.
So, dann bin ich halt zum Arzt nochmal gegangen, ihm das gezeigt und er sagt so, oh, da fehlt die Sehne. Ich so, wo ist sie denn? Ne?
So, ja, die macht Urlaub.
Ja, nee, die hat sich hochgezogen. Ne? Das war so die Schwierigkeit an der Sache. Also deswegen musste man das auch also so groß aufschneiden, sag ich mal, weil sich in diesen 2 Wochen die Sehne ein bisschen zurückgezogen hat. Also die war dann irgendwo... Mitte Oberschenkel, sage ich mal, und man musste wirklich den Schnitt so setzen, dass man diese Sehne trifft. Dann musste man bei dieser Operation die Sehne runterziehen, ans Knie mit Titanschrauben befestigen. Ne? Weil normalerweise, wenn du so einen Sehnenabriss hast oder so und das relativ schnell operiert wird, dann kann man sowas arthroskopisch machen, also wirklich mit kleineren Eingriffen, mit einem kleinen Einschnitt und meistens auch ohne Schrauben.
Ja gut, das hat ja bei dir nicht funktioniert. Also da sieht man schon der Robocop ja, oder Terminator-Umbau findet schon statt. Ja, dann denke ich, danach wird es ja dann erstmal eine fette Reha gegeben haben.
Ja genau, also das war auch dieser Unfall, hat so einiges ausgelöst damals. Und zwar war ich dann eine Zeit lang krankgeschrieben. Das ist ja Ende November passiert. Die OP war dann Mitte...
Warst du gerade im Abi?
Also das Abi wäre im Frühjahr gewesen.
Ja, okay. Ne?
So, und dann war es halt so, dass ich im Mitte Dezember operiert wurde. Ich habe dann nach der OP so eine Schiene gehabt, die war halt so groß wie mein Bein. Und die musste ich am Anfang immer anziehen, wenn ich irgendwo hingehen wollte, damit ich nicht irgendwie das Knie aus Versehen beuge. Ja, da musst du dir vorstellen, du liegst da im Bett, du ziehst diese Schiene an, hebst erstmal mit beiden Händen das Bein raus und dann richtest du dich auf und gehst dann mit deinen Krücken durchs Haus. Also viel konnte ich halt nicht machen, hatte viel Zeit nachzudenken und da habe ich mich entschieden, auch das eine Schuljahr zu wiederholen.
Ne? Ah, das wusste ich gar nicht.
Was? Überraschung. Nee, ich habe daraufhin den Jahrgang gewechselt, bin ein Jahr zurückgegangen, was jetzt rückblickend betrachtet auch eine gute Entscheidung war. Ich habe sehr viele tolle Menschen dadurch kennengelernt, die bis heute noch irgendwie in meinem Leben da sind als gute Freunde und bin ich auch sehr dankbar für. Ne? Und auf jeden Fall, so nach der Anfangsphase, nach den ersten 4 Wochen, wo ich diese Schiene immer tragen musste, ging es dann los mit Physiotherapie. Ich persönlich finde jetzt, das hätte vielleicht schon ein bisschen früher anfangen können, ne, mit Bewegung und sanfter Physiotherapie. Auf jeden Fall war es bei mir nach 4 Wochen. Und dann ging es erstmal daran, die Kniebeugung wieder herzustellen. So, ne? Dann hieß es, die ersten 4 Wochen arbeiten wir mit einer Kniebeugung bis 30 Grad. Die 4 Wochen darauf mit einer Kniebeugung bis maximal 60 Grad. Die 4 Wochen darauf bis 90 Grad. Und dann durfte ich belasten. So, ne? Und ich glaube, heutzutage kann man das deutlich effizienter und schneller machen. Aber so war es halt damals. Ist jetzt auch okay. Ne? Ich will jetzt auch nicht meckern oder so.
So war das früher im Krieg, Martin.
Im Krieg.
Im Krieg.
Gegen die eigene Lauchhaftigkeit. Ne?
Dann hast du dein Abi gemacht. Und dann, glaube ich, hast du ein freiwilliges soziales Jahr oder irgendwie sowas gezaubert, ne? Oder wie lief das?
Ja, pass auf, ich ruder noch mal ganz kurz zurück.
Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht.
Nee, alles gut, zu der Reha-Phase. Und zwar war das im Jahr 2011. Und so wirklich dann wieder mit Beintraining habe ich dann im April, Mai des Jahres angefangen. Hab dann aber gemerkt, dass die Schmerzen im Knie irgendwie noch da waren. Das fühlte sich ungewohnt an und ich habe mich nicht getraut, mit Gewichtheben wieder anzufangen. Und habe mir auch erstmal gedacht, so gut, das wird mit dem Sport erstmal nichts. Ne? Ein Teil in mir dachte sich auch, ich werde nie wieder Gewichtheben machen. Das haben mir damals auch alle empfohlen, die Eltern, auch die Trainer meinten, so lass es lieber. Ne?
Junge, lass es, wird nichts mehr mit dir.
Ja, du wurdest deutscher Meister, was willst du noch? Mehr wird da nicht kommen, so, ne?
Alle Ziele im Leben erreicht.
Ja, aber irgendwann merkt man für sich, da fehlt was im Leben, ne? Und ich mache diesen Sport nicht, um irgendwelche Titel und Medaillen zu gewinnen, sondern es ist einfach, ne, eine Leidenschaft von mir. Und ich habe dann mit Gewichtheben im Dezember des Jahres wieder angefangen. Also ich habe quasi über ein Jahr.
Wir jetzt schon in 2012?
Nein, immer noch bei 2011.
Ah, okay.
Und zwar haben wir eine Weihnachtsfeier in Lüchow gemacht und dort einen Spaßwettkampf. So, da gab es dann Reißen, Stoßen, da haben alle, auch unsere Fitnessleute, die in der Abteilung waren, haben da so ein bisschen mitgemacht. Da haben wir gut gegessen, da gab es noch irgendwie, sich in Bank,
Bierchen,
auch beim Bankdrücken getestet und sowas. Und das war so, diesen Wettkampf habe ich dann spontan mitgemacht. Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch schon wieder so ein bisschen meine Beine trainiert gehabt, sowas ja nicht. Aber so dieses das Reißen und Stoßen habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich bei diesem Weihnachtswettkampf 80 Kilo Power Snatch, also Standreißen gemacht und 100 Kilo Standumsatz und Standstoßen. Ich habe gemerkt, okay, das ging. Und daraufhin habe ich mich getraut, im folgenden Jahr wieder mit dem Gewichtheben anzufangen. Und das war dann 2012. 2012 habe ich dann auch mein Abitur gemacht im Frühjahr.
Ja. Aber diese Runde, dass du mir die verheimlicht hast, naja, ich habe, glaube ich, nur nicht konkret nachgefragt, aber egal. Also dann gab's Abi und ich muss auch rekapitulieren, aber ich meine, dann wärst du auch in Lüchow geblieben und hast dieses freiwillige soziale Jahr an der Schule gemacht. Ist das korrekt?
Korrekt. Also das war so, dass, also ich kannte da einen aus dem Jahrgang, der, wo ich vorher war, bevor ich zurückgegangen bin, der hat das auch gemacht. Das war ein freiwilliges soziales Jahr im Sportbereich. Und das, was er so erzählt hat, fand ich wirklich cool und interessant und habe mir gedacht, so, das möchtest du auch mal probieren. Ne? Und dann habe ich das die nötigen Leute darauf angesprochen. Dann ging das relativ fix. Und dann habe ich im Sommer 2012, also ich hatte so nach dem Abi, waren das, glaube ich, 2 Monate, wo ich bisschen Zeit hatte, Freizeit. So, und dann ging das halt los mit dem FSJ. Ne? Und dieses freiwillige soziale Jahr, das ging damals über den Sportverein in Kooperation mit den Schulen, also die Grundschulen.
Schulen?
Ja, genau. Weil ich rede jetzt von der Grundschule in Lüchow, in den Grundschulen, in den naheliegenden Dörfern und auch in der Oberschule und im Gymnasium. Ne?
Und da hast du Sportunterricht geleitet?
Nee, ich war Assistent. Also ich habe die Sportlehrerin, mit der ich damals zu tun hatte, die habe ich begleitet. Ich habe dann so das Warm-up manchmal übernommen. Ich habe mit den Leuten ein paar Kraftübungen gemacht, also einfach nur so Körpergewichtsübungen. Und das war ein Teil, so diese Assistenz im Sportunterricht. Ein großer Teil waren Sport-AGs leiten. Also ich hatte dann zum Beispiel eine Fußball-AG, also sogar mehrere. Das waren 3 Fußball-AGs in 3 verschiedenen Grundschulen. Ich hatte eine Floorball-AG, also Floorball ist Hallenhockey. Diesen Sport kannte ich nicht, da musste man sich vorher halt so ein bisschen reinfuchsen, was die Regeln angeht. Ich hatte jeden Tag Pausenaufsicht an der Oberschule. Das war immer, das war ja Ganztagsschule und dann habe ich immer in der Mittagspause, die ging 1 Stunde lang, auf dem Schulhof die Kinder in Anführungszeichen bespaßt. Da stand dann so ein Häuschen war da in der Mitte des Schulhofs. Da waren Spielsachen, Fußbälle, solche Sachen drin. Und ich habe diese Sachen gewartet, ausgegeben und dann mit den Kids, die da so waren, halt Spiele gespielt und so weiter. Und das war echt cool. Und das waren auch so die Anfänge so, ja, dass ich so angefangen habe mit Jugendlichen und Kids Sport und Training zu machen, ne?
Ja, und ich glaube, in der Zeit, Ostern in dem Jahr, wo du dann da dieses freiwillige soziale Jahr gemacht hast, habe ich den Lycho angefragt, ob ich Gewichtheben lernen könnte. Und da hatte ich dich an der anderen Leitung, sprich, ich glaube, wir haben über Facebook geschrieben oder so.
Das war Facebook, ja.
Ja, und so haben wir uns beide kennengelernt. Und da hast du damals auch das Gewichthebertraining mit unterstützt oder mit unterrichtet, oder?
Ja, genau. Also wir haben uns kennengelernt, Annette. Das war im Frühjahr 2014.
Genau, die Osterzeit muss es gewesen sein.
Genau, und da hast du uns angeschrieben, du hast dich da irgendwie auf einen Strongman-Wettkampf vorbereiten wollen und wolltest so ein bisschen Techniktraining machen, gerade so was Ground-to-Overhead angeht, also Umsatz und Ausstoß. Habt ihr am Strongman immer als Wettkampfdisziplin irgendwie gehabt?
Ja.
So, und dann hast du uns halt besucht in Lychow und wir hatten dann die Ehre, uns kennenzulernen und ja, das war dann der Beginn
einer langen, langen Zeit und Freundschaft und Liebe. Ja, auf jeden Fall. Aber Martin hat mich dann liebevoll unter seine Fittiche genommen und hat mich gecoacht. Das war auch echt cool. Und dann, oh, jetzt kommt die beste Geschichte der Welt. Jetzt kommt die beste. Jetzt geht's los. Erzähl mal von deiner Praktikumsanfrage.
Ja, irgendwann haben Annette und ich halt trainiert in Lychow und da hat Annette erzählt, dass sie in Bad Bevensen ein eigenes Studio hatte, Yoga, Pilates und Kampfsport mit ein, zwei Fitnesskursen noch dabei und da das FSJ sich ja schon dem Ende zum Ende neigte, ja, war ich auf der Suche nach Arbeit und habe Annette dann gefragt, ob man bei ihr vielleicht arbeiten könnte und daraufhin habe ich erstmal bei ihr Probe gearbeitet, bin dann dreimal die Woche nach Bad Bevensen gefahren, durfte jeden Kurs, den sie da anbot, mitmachen. Da habe ich auch sehr, sehr viele, ja, meinen Körper nochmal neu entdeckt, sage ich mal, gerade in beim Pilates. Also ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so komischen Muskelkater an so ganz kuriosen Stellen hatte. Auf jeden Fall waren das so die Anfänge. Ne? Und nach dem Probearbeiten ging dann die Ausbildung los, ne?
Ja, warte. Also, Martin hat mich gefragt und dann sagt sie, ja klar, komm vorbei, wir machen, ich glaube, es war am Montag oder so, komm Montag rum, dann kannst du das alles mal angucken, machst die Kurse mit, ja, kriege ich kurz vorher einen Anruf, können wir das verschieben? Ich so, Alter, willst du die Praktikumsstelle oder willst du nicht? Also beweg deinen Arsch hierher. So, Martin kommt zur Tür rein. Ich glaube, das kannst du auch gut erzählen.
Ja, pass auf. Ich war an dem Wochenende, also die paar Tage vor unserem ersten Treffen.
Unserem Date.
war ich auf Festival. 2014 bei Rock am Ring. Hab dann während des Festivals ein paar Tage auch keinen Sport gemacht. Das Einzige, ich habe mir da einen heftigen Sonnenbrand zugezogen. Ja, war auch ganz lustig alles. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann den einen Tag, wo wir wieder da waren vom Festival, kam ich auf die glorreiche Idee, Beine zu trainieren und auf die noch glorreichere Idee, mal meine Waden zu trainieren. Kein Scherz, weil ich bin da bei diesem Festival in dieser kurzen Hose rumgelaufen und du siehst, dass Mädchen, kleine Mädchen, große Mädchen, weißt du, alt, jung, alle hatten dickere Waden als du und ich dachte so, gut, jetzt integrierst du Wadentraining immer halt in deinen Trainingsplan rein, ne? Und dann habe ich halt, ja, gar nicht mal so viel gemacht. Ich habe dann so ein bisschen Wadenheben im Stehen gemacht und ein bisschen einbeiniges Wadenheben. Mehr nicht. Und was mich dann, also sowas hatte ich noch nie erlebt, was mich dann für ein kurioser Muskelkater so erwischt hat, das ging gar nicht. Ich konnte nicht gehen. Also das hat so in den Waden gezogen, dass ich auf den Zehenspitzen laufen musste, weil ich meine Hacken nicht zum Boden absitzen konnte, weil das so weht hat. Und dann kam halt, und dann mit diesem Muskelkater, ich wach auf und ich merke, ich kann gar nicht richtig laufen und ich sollte zum Probearbeiten nach Bad Bevensen fahren. so, wie soll ich erstmal mit dem Auto da ankommen? Also, wenn du so die Kupplung oder das Gaspedal treten sollst, wie soll das gehen? Ne? So, und dann habe ich Annette angerufen und habe mir auch nichts bei gedacht. Ich wollte das einfach nur verschieben, vielleicht um ein, zwei Tage dieses Probearbeiten. Und Annette hat dann dringlichst darauf bestanden, dass ich meinen Allerwertesten zu ihr bewege. So, okay.
Mit meiner charmanten Art, ja.
Sie wird dann sehen, was sie davon hat, wenn sie mich sieht. Ich war nicht zu gebrauchen. Naja, auf jeden Fall kam ich dann da an. Und Annette, wie war das, als du mich dann aus dem Auto steigen hast sehen?
Also, als ich ihn hab aus dem Auto steigen sehen und versucht, diesen Weg ins Studio rein, dachte ich, oh, okay, er hat nicht untertrieben. Vielleicht hätte ich ihn doch zu Hause lassen sollen. Aber ich habe persönlich die Erfahrung gemacht als Chefin, wenn jemand anfängt mit Ausreden am ersten Tag, wird der Rest danach nur noch beschissener. Also von daher habe ich gedacht, wenn es ihm wichtig ist, wird er schon kommen. Und er kam. Und das Tolle an Martin ist, er wird nicht braun. Also wenn Martin ganz viel Sonne tankt, wird er einfach nur krebsrot. Ja. Also da ist nichts mit dunkler Hautfarbe dann, sondern er wird einfach rot und röter und blass wieder.
Nee, ich habe eine Theorie aufgestellt. Das ist, wenn du aus Polen kommst, Annette, dann bist du halt relativ hellhäutig, relativ weiß. Und oft ist es so, wenn du dann ein bisschen Sonnenkontakt hast, dann wirst du einfach mal ultimativ rot. Das geht ganz schnell, da gibt's keine Zwischenstufen. Du verbrennst dich einfach nur. Dann geht deine Haut ab. Und irgendwann bist du quasi weißer als vorher. So, das ist mein Teufelskreis, den ich erlebt habe. Nein, aber so, also ich werde tatsächlich nicht so gut braun. Ich werde einfach nur rot und bin dann noch weißer als vorher. Also.
Also es kam ein krebsroter Martin aus dem Auto gehumpelt, als ob er High Heels anhatte. Und ja, aber er hat sich super durch den Tag geschlichen. Nein, nicht geschlichen, sondern er hat sich super durch den Tag gemacht, also die ganzen Sachen. Wir haben, glaube ich, ein Fotoshooting noch gemacht, dann musste ein bisschen im Boden. Mit Sonnenbrand hat er alles gut hingekriegt. Ja, und dann hat er mich gefragt, ob er bei mir eine Berufsausbildung machen könnte als Sport- und Fitnesskaufmann. Dann habe ich erstmal die IHK angerufen, gucken, ob ich überhaupt ausbilden darf. Die kam rum, durfte ich. Okay, und so bin ich aus Abenteuer Azubi zugesteuert, obwohl ich das gar nicht geplant hatte. Ja, Martin hat dann angefangen mit der Berufsausbildung und durfte in ganz neue Galaxien des Trainings einsteigen. Yoga, Pilates, Kinder-Pump-Training oder Kinder-Fitness-Training. Was haben wir da noch alles Schönes angeboten? Ja, Kampfsport hast du auch.
Ja, genau. Senki war das bei dir.
Ja.
Senki Combat. Ja, ich habe eigentlich alles gemacht, was du dort bei dir angeboten hast. Und ja, ich habe auch für mich nochmal entdeckt, dass ich meine Waden nicht mehr trainieren werde nach diesem Vorfall. Also das hat sich schnell für mich erledigt. Naja, auf jeden Fall war ich gar nicht so typisch Azubi bei dir, sondern ich war ja von Anfang an fest integriert. Also ja. Ich habe den Betrieb aufgemacht an manchen Tagen, war dann erstmal alleine, habe die Kurse gegeben, dann kamst du irgendwann dazu. Also das hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also wenn die meisten, die so eine typische Sport- und Fitnesskaufmann-Ausbildung machen, dann ist es halt oft so, natürlich abhängig vom Betrieb und von der eigenen Erfahrung, die man hat als Trainer, so, dass man halt wirklich viel im Service erstmal ist, ne? Dass man halt am Tresen steht,
Shakes macht,
Reinigungsarbeiten, vielleicht mal ein Verkaufsgespräch, Vertragsgespräch, solche Sachen. Aber bevor man dann auf Menschen losgelassen wird, das dauert halt. Zu Recht auch, weil wenn du jetzt keine Erfahrung hast, dann macht das natürlich gar keinen Sinn. Und in so einer Sport- und Fitnesskaufmann-Ausbildung ist es leider so, dass man, wenn man halt diese beendet, dass man erst nach dieser Ausbildung eine, ich sag mal, Fitnesslizenz hat, die einer Fitnesstrainer B-Lizenz gleicht. Es sei denn, man hat einen guten Betrieb, der einen wirklich während dieser Ausbildung auf Lehrgänge schickt, dass man da schon relativ schnell so eine Lizenz bekommt, damit man halt relativ schnell mit Menschen trainieren kann. Und bei mir war es halt so, dass ich während des FSJs auch, da hatten wir auch schon Lehrgänge und dort mussten wir innerhalb, also in diesem Jahr, eine Übungsleiterlizenz machen. So, und dann waren das 3 Lehrgänge, auf die ich fahren durfte innerhalb dieses Jahres. Und nach dem FSJ hatte ich quasi diese Übungsleiterlizenz und war halt auch offiziell gewappnet mit Menschen halt ein bisschen Sport zu machen. Ne? Und das, was bei mir halt auch war, ich bin in Lüchow beim Gewichtheben relativ schnell auch ins Training als Trainingsleiter integriert worden. Ich habe dann ganz oft mit den Jugendlichen Athletiktraining gemacht, die wir hatten. ab und zu habe ich einfach mal auch eine komplette Einheit übernommen, wenn der Trainer nicht kommen konnte oder so. Also das hat mich schon mein Leben lang begleitet, sag ich mal, ne? Und deswegen.
Naja, das hat es mir natürlich auch super einfach gemacht. Du warst jetzt auch kein Azubi, der von nichts eine Ahnung hatte, sondern hätte ich auch nicht genommen. Also, sondern du warst, bist ja jemand, der immer mega sportaffin ist und auch über den Tellerrand geguckt hat und da ging es ja ganz flott. Ich weiß noch einmal, da gab es einen Pilates-Kurs, da sagte Martin nur so, Annette, bitte, bitte nie wieder. Und da habe ich dann auch, okay, das war die Altersklasse, die nicht so ganz passte. Aber ansonsten hast du ja alles super easy gemacht. Ja, dann haben wir beide da fleißig vor uns hingetüdelt und haben dann 2014 im Herbst, ja, Spätherbst, Winter, ja, hatte ich hier das Angebot bekommen, Headcoach der CrossFit-Box zu werden. Das, ich weiß nicht, wievielte Mal. Wer den anderen Podcast gehört hat, hat ja auch mitgekriegt, dass ich mich etwas skizziert habe. Aber natürlich will man seine eigene Firma ja auch nicht einfach einstampfen. So, dann habe ich mir Martin geschnappt und dann haben wir uns mal über das Thema unterhalten. Wollen wir beide zusammen nach Hannover, weil er war nun gerade in der Ausbildung. Und dann gehen wir als Team und nicht allein. Und da habe ich dann schon mal was gehört, dass du dich hier schon mal vor mir, also du hattest versucht, hier schon mal einen Ausbildungsplatz zu bekommen im Kempokan.
Ja, das war wirklich interessant, das Ganze, weil ich bin war Anfang 2014 über einen Freund von mir, der bei uns auch Gewichtheben trainiert hat, der hatte hier Connections zu der CrossFit-Box Fahrenwald damals, den Warriors Club. Und die haben dann über ihn ein Seminar organisiert und mein Kumpel hat mich dann mitgenommen und dann bin ich mit ihm, das war sogar noch bevor wir uns kennengelernt haben, halt
ja, genau, ne?
Hier in die Box gekommen, habe mit ihm dieses Seminar gemacht und mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Das war auch mein erstes Mal in so einer CrossFit-Box, so wenn du jetzt halt so den Kraftraum in Lüchow kennst, das ist halt wirklich ein kleiner, bescheidener Raum, aber halt, ja.
Ne? 900 Quadratmeter CrossFit-Box war dann was anderes.
Ja, ne? Das Equipment ist älter als wir alle zusammen wahrscheinlich, aber es hat ne, Stil, es hat Atmosphäre und aber ich kannte halt nichts anderes. Ne? Und dann kommst du halt in die ehemalige Tiefgarage hier von unserer CrossFit-Box und ich dachte mir nur so, wow, wie geil ist das hier? Ne? Also das ganze Ambiente, das Equipment, so das war einfach so Training, weißt du, so harte Arbeit, Schweiß,
Rocky,
ja, so das hat mir gefallen, ne? Und so nach dem Seminar habe ich dann mit dem einen Mitglied gesprochen, so wer ist hier denn der Chef, so, ne? Und hat er mir gesagt, so ja, das ist drüben der Heinrich und der Ralf. Bin ich kurz rübergegangen und habe dann Heinrich gesehen und ihn direkt darauf angesprochen, ob ich eventuell eine Ausbildung im Kempokan anfangen könnte. Und daraufhin hieß es so, ja, schick uns mal deine Unterlagen zu und wir melden uns dann bei dir. Ne?
Ja, und damals war es so, dass es hier niemanden gab, der so richtig zuständig für Ausbildung war. Von daher hatten sie sich dagegen entschieden, aber nicht, sondern weil sie einfach prinzipiell zu dem Zeitpunkt keine Azubis genommen haben. So, jetzt saßen wir beide da und Martin hörte nur, okay, wir können da in diese CrossFit-Box rein. Die Augen fingen an zu glimmen. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass Bad Bevensen ein sehr netter Ort ist, ein sehr ruhiger Ort.
Altersdurchschnitt 60 oder so, ne?
Ja, also wenn man sich mal nicht wohlfühlt, also ich liebe Bad Bevensen. Bitte, falls jetzt jemand zuhört, nicht falsch verstehen, aber wenn man über die Straßen läuft und man fühlt sich gerade nicht so gut, fühlt man sich sehr jung, weil der Durchschnitt dort extrem hoch ist. Es ist halt ein Kurort und mit ganz viel Reha-Kliniken und das ist auch cool. Aber ich denke, gerade in Martins Alter zu dem Zeitpunkt ist Hannover einfach eine ganz andere Nummer, ne?
Ja, also ich bin ja auch sehr dankbar dafür, dass du mir überhaupt diesen Vorschlag gemacht hast. Du hättest ja auch sagen können, hör zu, ich gehe alleine, ich habe da eine Möglichkeit.
Verpiss dich!
Ne? Und das rechne ich dir wirklich hoch an, dass du mich da gefragt hast und dass ich mitgenommen wurde dann im Endeffekt. Also für mich, ich hatte nichts zu verlieren zu dem Zeitpunkt. Hättest du auch gesagt, so, ich nehme dich nicht mit, dann gut, hätte ich schon versucht, irgendwo anders dann die Ausbildung fortzuführen. Aber ich bin dann halt mit dir mitgekommen und dann war das 2015 im Mai, genau.
Am 1. Mai haben wir.
Am 1. Mai haben wir dann hier zusammen gemeinsam bei CrossFit Hangover angefangen und seitdem sind wir beide halt hier, ne?
Ja, seitdem sind wir fleißig hier am Arbeiten, am Unterrichten, am Spaß haben. Ja, so, Knieverletzung parallel dahinter, jetzt Ausbildung und dann hast du wieder angefangen und seitdem bist du die letzten Jahre auch wirklich aktiv wieder am Gewichtheben. Zwischendurch wart ihr auch nochmal zweite Bundesliga jetzt, ne? War das
2016? Ja, also ja, die Knieverletzung, die hat mich ja, also die schränkt mich indirekt noch bis heute ein, aber es geht alles, ne? Also ich habe dann 2012.
Komm ruhig rein.
Hallo.
Wir nehmen gerade einen Podcast auf.
Deswegen wollte ich jetzt auch nicht stören. Wo ist Ralf? Weißt du das?
Nee, ich weiß nicht, wo Ralf ist. Also, wie soll ich das wissen?
Die Podcasts sind geil. Ich höre die gerne.
Ja, du bist jetzt auch dabei.
Moin. Willst du irgendwelche Grüße an die Leute ausrichten oder so?
Ich glaube, Ralf und ich machen morgen einen Podcast.
Ah ja, okay. Alles klar.
Das sind Anfangstage des Kevoka.
Gut, jetzt bist du bei dem im Hangover auch am Start.
Ja, ja, geil. Nee, das ist eine gute Idee gewesen.
Sehr cool.
Mach's gut, ne?
Ciao, ciao.
Mach's gut, ich mal sehen, schöne Meinung.
Ja, gleichfalls.
So, wie ihr seht, bei jeder Folge kommt jemand rein, aber es ist ja auch hier ein herzlicher Umgang und immer ist irgendwas los.
Wer war das? Ich kenne den nicht.
Mach weiter. So, also, Beinverletzung schränkt dich ein.
Jein, also, 2012 habe ich ja wieder mit Gewichtheben angefangen und dann ging es auch im Frühjahr, ist ja immer die Regionalliga Nord und dort habe ich dann auch schon ganz normal mitheben können und da habe ich mich in diesem Jahr so über die Monate wirklich wieder ein bisschen hochgearbeitet mit den Gewichten und war dann Ende 2012 so auf dem Stand von vor der Verletzung, die ich hatte. Und ab 2013 ging das auch erstmal wieder ein bisschen gut voran. Da habe ich auch ein paar neue Bestleistungen schaffen können und so weiter, was mich sehr gefreut hat, weil ich mit diesen Schrauben im Knie und so weiter, gab so eine Phase, wo ich wirklich daran gezweifelt habe. Nee, aber auf jeden Fall ging es seitdem auch wieder ganz gut voran, ne? Und als wir dann hier in Hannover angekommen sind, im Jahr darauf, 2016, haben wir aus Lüchow nochmal einen Anlauf gestartet, in der zweiten Bundesliga zu heben, weil, also die Nachfrage war da, wir hatten eine relativ starke Jugendtruppe, die haben gut Relativpunkte gemacht, dann die Erwachsenenheber, also meine Trainingspartner und ich, so, wir haben dann ja auch in den verschiedenen Städten irgendwo weiter trainiert einfach und wir hatten auch Verstärkung aus den CrossFit-Boxen bekommen, und zwar der Headcoach aus von CrossFit Lüneburg hat auch für uns gehoben, der Alex Boots und die Paulina Wasserfurt, die ja Trainerin bei CrossFit First Class ist. So, also wir hatten wirklich viele Leute so, ne? Und daraufhin haben wir dann einfach in dieser zweiten Bundesliga wieder gehoben. Und ich habe da aber noch nicht gewusst, wie viel Wettkampfstress in Anführungszeichen auf mich mit einer Vollzeitarbeitsstelle zukommen würde. Denn, also so eine Bundesliga-Saison, die ging dann ja vom September bis April des Jahres darauf. Und wir hatten fast 2 bis 3 Wettkämpfe pro Monat. So, und die waren meistens samstags irgendwo in Deutschland. Und oft war es dann so, dass Samstag der einzige freie Tag war, den ich hatte. Ich musste dann Sonntag wieder auf der Matte stehen und Kurse geben. So, und das war auch eine sehr wertvolle Erfahrung, sage ich mal, ne? Also es war alles machbar, die Wettkämpfe gingen alle gut, so die Arbeit darauf auch, aber es war wirklich sehr, sehr viel, ne? Also in so einer zweiten Bundesliga zu heben als Verein, das ist nicht einfach mal eben so coole Wettkämpfe machen, sondern da steckt eine große Organisation dahinter, man muss wirklich darauf achten, dass die Leute Zeit haben, die Leute Bock haben und dass man da auch wirklich sich die Zeit für nimmt und da geht auch eine Menge Freizeitflöten, sag ich mal, und die hat nicht jeder leider, also der das hobbymäßig betreibt, ne?
Ja, es ist, glaube ich, auch so in der zweiten Liga, wenn man da nicht antritt, weil das Team nicht zustande kommt, hat man auch hohe Strafzahlungen. War das nicht irgendwas mit 1.000, 2.000 Euro oder sowas?
Ja, irgendwie so, ne? Also man kann antreten mit weniger Hebern, sag ich mal, das, aber dann verliert man halt. Aber wenn man jetzt gar nicht, wenn man den Wettkampf absagt oder gar nicht antritt, dann gab es da halt, sag ich mal, eine Strafe, die man bezahlen musste.
Ja, ja, so, dann sind wir, was wollte ich denn noch? Irgendwas hatte ich gerade im Kopf. Naja, jedenfalls, ach so, ja, und spannenderweise hat Martin mir mal erzählt, dass er 2014 bei mir auf dem Parkplatz ein bisschen mehr Strongman-Sachen reingebaut hat und du sagtest mal, das hätte dir so einen sehr guten Kraftschub gegeben, damals auch fürs Gewichtheben.
Ja, stimmt.
Nein.
Doch. Wir, das war auch 2014, da gab es ja den Strongman Beginner Cup, den du damals im Oktober veranstaltet hast, hier bei CrossFit Hangover. Und auf diesen Wettkampf wollte ich mal spontan mitmachen und habe dann ja auch noch ein paar Freunde aus dem Verein mobilisiert.
Oh ja,
ne?
Tung, die Maschine, die Koffertragemaschine.
Hung. Ne? Also, ja genau, mein bester Freund Hung hat da mitgemacht.
Körpergewicht 70 Kilo?
Ja.
Ja, und trägt Koffer mit 90 Kilo links, rechts und das ganze Halle hat gebebt.
Ja, also das war schon eine lustige Erscheinung, sage ich mal, weil wenn du das vergleichst mit den ganzen Schwergewichten, die sich da auch wirklich abgerackert haben, also einige mit den 90 Kilo Koffern, und er hat die wirklich durchgetragen. Also das war wirklich auch ein sehr cooler Wettkampf. Und um auf deine Frage einzugehen, also ich finde schon, dass mich das Strongman-Training, was ich dann damals einmal die Woche gemacht habe, ich habe mich halt so ein bisschen auf die Disziplin vorbereitet, stärker gemacht hat. Ne? Ich hatte dann nämlich einen Monat nach dem Beginner Cup meinen stärksten Gewichtheber-Wettkampf gehabt, den ich bis dato damals hatte. Ne? Also neue Bestleistung geschafft und alles. Also das war schon eine schöne Erfahrung, und also ich kann jedem empfehlen, Strongman-Training, sofern man die Möglichkeit hat, irgendwie in sein Training mit einzuintegrieren, ne?
Ja, ist ja immer mal gut, auch ein bisschen was anderes reinzunehmen. So, ja, da sind wir eigentlich so bei den aktuellen Stand hier angekommen. Mittlerweile hast du ausgelernt, bist hier fest angestellt, das Leben läuft, Liebe läuft, alles ist ganz cool. Was ist denn für dich so dein sportliches Ziel, was du in der nächsten Zeit noch erreichen möchtest? Vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren, in den nächsten 10 Jahren, in den nächsten 20 Jahren? So, was ist so für dich das? Hast du überhaupt eins, oder sagst du, du willst PlayStation-Weltmeister werden oder irgendwas anderes?
Nein, PlayStation-Weltmeister will ich nicht werden. Natürlich habe ich sportliche Ziele. Ne? Also es ist immer wie jedes Jahr aufs Neue ein bisschen besser in dem werden, was ich mache, im olympischen Gewichtheben. Leider bin ich an dem Punkt, wo so die Progression nicht wöchentlich oder monatlich stattfindet. Also es ist schon ein bisschen mehr ein Kampf. Also ein großer Teil in mir hat Lust, nochmal einen großen Wettkampf im Gewichtheben mitzumachen. Also ich habe mich dieses Jahr auch eigentlich auf die deutsche Meisterschaft im Dezember vorbereitet. So, da wollte ich halt mitheben. Trainingstechnisch war ich auch auf einem guten Level, dass ich mir auch also zugetraut hätte, da vielleicht ja unter den Top 5 zu landen, sage ich mal, vielleicht sogar eine Medaille, je nachdem, wer meine Gegner werden. Naja, auf jeden Fall, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, nochmal einen großen Gewichtheber-Wettkampf zu machen. Auch wenn die jetzt nicht stattfinden sollten wegen Corona oder so, mein Training geht so oder so weiter. So, und da ist es halt immer so, einfach ein bisschen besser werden, ein bisschen stärker werden, nochmal über die Jahre ein bisschen mehr Gewicht drauf zu packen. Und vielleicht mal ja, ein bisschen mehr CrossFit zu machen. Das ist ja, ja im Hinterkopf auch noch nicht abgehakt, sage ich mal, weil ja.
Martin, die Masterklassen kommen. Ja, die sind super.
Ich bin ja noch so eine junge Blume und so.
Nee. Wo wir jetzt schon gerade den Weg zum CrossFit gefunden haben, um mal vom Gewichtheben ein klein bisschen wegzukommen. Was magst du am CrossFit und was magst du nicht am CrossFit? Jetzt so einfach deine persönliche Meinung. Ja.
Es gibt einige Dinge, die ich an CrossFit mag und feiere. Auf der einen Seite ist es die Vielseitigkeit, die man in diesem CrossFit-Sport halt hat. Dadurch, dass du nicht nur dich auf eine Sportart, auf 1-2 Übungen beschränkst, wie das beim olympischen Gewichtheben ist, sondern du musst halt wirklich sehr vielseitig sein. Also ähnlich wie so ein Zehnkämpfer bei der Leichtathletik, der mehrere Disziplinen beherrscht, ist ein CrossFit-Athlet halt ein Allrounder, und der kann dann gut Gewicht heben, hoffentlich.
Das ist ja dein Job, dass das kann.
Ja, der kann dann auch die Körpergewichtsübungen, die Gymnastics-Übungen beherrscht er ganz gut. Er hat Ausdauer und sieht relativ muskulös aus. Also das Erscheinungsbild.
Hey, Bro-Faktor!
Ja, das Erscheinungsbild so eines CrossFit-Athletens ist für die meisten Menschen in der Fitnessszene, denke ich mal, viel attraktiver als so ein olympischer Gewichtheber, so, weil die meisten denken dann an irgendwelche Schwergewichtler in komischen Anzügen, so, und an
150 Kilo Körpergewicht.
Ja, genau, genauso, ne? Und ein weiterer schöner Punkt durch CrossFit ist dann, dass auch das olympische Gewichtheben einen Imagewechsel, sage ich mal, und eine Art Wiedergeburt bekommen hat, weil die ganzen Vereine im olympischen Gewichtheben, die haben jetzt ganz viel Zulauf bekommen durch CrossFit-Athleten, die entweder Gewichtheben lernen wollen, um im CrossFit besser zu werden, oder einige, die sagen so, okay, cool, Gewichtheben, also die haben durch CrossFit Gewichtheben kennengelernt und gemerkt, so, das macht mir so viel Spaß, dass ich jetzt nur noch Gewichtheben mache. Also, ja, es ist eine wirklich schöne Sportart und es bringt auch so den Alltagsmenschen, der Fitness betreiben möchte, weg vom, ich sag mal, Gerätetraining hin zu funktionalen Bewegungsabläufen, die ihm im Alltag einen deutlichen Mehrwert bringen als nur Gerätetraining, sage ich mal. Also die Leute, die müssen dann Kniebeugen machen, Kreuzheben, die tragen irgendwelche Sachen, die müssen irgendwo laufen, rudern, also die werden allgemein fit und es gibt doch nichts Besseres als für den Alltag, den man hat, an seiner Fitness in diesem Sinne zu arbeiten. Ne? Also ich meine, jemand, der körperlich in seinem Beruf tätig ist, der profitiert vom CrossFit, sei es ein Soldat, ein Feuerwehrmann oder Polizist oder auch so ein Bürohocker, der nur so viel, der viel rumsitzt, der profitiert vom CrossFit, dadurch, dass er durch das CrossFit-Training halt ja seinen Körper rausholt aus dieser sitzenden Position und ihn halt fit macht und stärkt in wirklich sehr sinnvollen Übungsabläufen. Ne? Also ich hoffe, ich konnte jetzt so ein bisschen auf meine CrossFit-Liebe eingehen.
Ja, ich meine, was wettkampfmäßig, was man selber macht und ich meine, du coachst ja auch ganz viel CrossFit, das ist ja, du coachst ja nicht nur Gewichtheben, du coachst übrigens ja auch Pilates hier im Haus, alles, Sling auch, also es ist immer gut, vielseitig zu sein. So Martin, jetzt kommen wir zum ernsthaften Thema einmal. Was isst du am liebsten? Was ist deine Lieblingsspeise?
Böse Zungen behaupten, denken, die haben mich durchschaut, dass es Döner ist. Gehört dazu, ne? Also ich meine, wir alle müssen mal, also essen mal einen Döner, schmeckt ja auch, finde ich. Ich esse aber nicht am allerliebsten Döner. Ich bin
Warte mal, aber Döner macht schöner.
Ja, genau. Döner macht, und Pizza macht spitzer, oder wie war das? Nee, ich bin ein Hackfleischfreund, Annette. Meine ganz große Leidenschaft ist Hackfleischgerichte, sind Hackfleischgerichte.
Nee, ist das typisch polnisch?
Nein.
Okay.
Eigentlich nicht.
Okay.
Weiß ich jetzt nichts von. Also Lasagne, Spaghetti Bolognese, Hackbraten, solche Sachen esse ich tatsächlich lieber. Aber da ist wirklich, also der Grad ist nicht so, also der Abstand ist nicht so hoch, aber wenn ich jetzt eine Top 5 oder so geben müsste, dann wäre auf Platz 1, sage ich mal, Hackfleischgerichte, dann käme auf Platz 2 so Döner. Oder, ja, keine Ahnung, türkische Pizza, Köfte, was auch immer. So kurz gefolgt darauf halt Pizza. Ja, hier beste Diät-Tipps, ne? Nein, aber es ist, also Döner ist nicht mein...
Das ist ja heute auch gerade nicht Ernährungspodcast, also man darf ja auch mal raushauen. Jetzt mal ganz hinten in meinem allerletzten Gehirnwindung höre ich irgendwie noch dieses Lied, dieses Hackfleischlied. Wie ging das?
Es gibt mehrere Hackfleischlieder, Annette. Es gibt dieses, ich habe jetzt nicht den Titel
mehr im Kopf. Ja, scheiße, aber müssen wir das in den Hashtags unten, oder?
Das war, ja, wir sind hacksexuell. Und alles wird aus Hack gemacht oder so, ne? Also das ist halt, ja, ein Klassiker, eine Hymne, die muss man kennen eigentlich.
Also wer bei uns trainiert, kennt ja, dass wir ab und zu so Tage der freien Musik der Trainer haben. Von Rügenwalder Mühle Songs. Disney. Oh ja, und du hattest auch mal Céline Dion als großes und Heino.
Volksmusik kommt auch relativ vor. Also das Ding ist, mit Musik braucht man halt sehr viel Vielseitigkeit, weil ja bei so vielen Mitgliedern kann man ja erst nicht allen rechts machen. So die einen wollen
rechts machen.
Recht machen. Die einen wollen Dieter Bohlen hören.
So. Wer will denn bei uns in der Box?
Ich werde jetzt keinen Namen.
Kommt das, ne? Mal jemand? Nee,
irgendwann mal.
Okay.
Es geht so die Älteren. Irgendwann bei den Älteren, sag ich mal. Und dann wollen einige Disney hören, einige wollen.
Aber Ariel ist auch großartig.
Ganz fantastisch. Ich bewerte hier jetzt auch nichts, ne? Sondern wir müssen ja darauf zusehen, dass wir alle verschiedenen Geschmäcker beglücken mit der Musikauswahl und da begeben wir uns
Mühe. Alle Facetten unserer vielseitigen Mitglieder berühren.
Genau, und manchmal ist es so, dass man selbst auf ein bestimmtes Lied Bock hat und dann macht man das einfach an, ganz egal, was die anderen dazu sagen. Also es ist immer eine Mischung aus allem irgendwie, ne?
Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Was haben wir dann noch so, Martin? Ja, jetzt möchte ich noch zwei Tipps für junge Athleten.
Zwei Tipps für junge Athleten, Achso.
Jetzt muss nicht mit Sport zu tun haben. Du kannst auch Lebensweisheiten rausballern. Alles, was du meinst.
Ja, auf jeden Fall. Als junger Athlet sprießt ja in einem die Kraft der Jugend, sag ich mal. Das heißt, also jetzt, wenn man nicht irgendwie stark eingeschränkt ist durch irgendwelche Krankheiten, man kann ja alles machen, was man machen will. Ne? Deswegen sollte man auf jeden Fall auf der Suche sein, einen Sport zu finden, der einen rundum erfüllt und inspiriert. Man sollte das Gleiche auch bei seiner Berufswahl machen. Also man sollte einfach sich ein bisschen ausprobieren. Ja, wenn man jetzt nicht gerade das Glück hat und weiß, boah, ich will von Anfang an Fußball spielen oder ich will von Anfang an Kampfsport machen, dann sollte man danach suchen. Ne? Also irgendwas, was einen glücklich macht. Ne? Und wenn es halt auch kein Sport ist, dann irgendeine andere Leidenschaft, irgendein anderes Hobby. Ich meine, irgendein Instrument spielen. Ja, es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Und leider ist es so, dass viele junge Menschen das nicht haben. Ne? Die meisten Jugendlichen, die hören...
Die müssen brennen.
Ja.
Ja, da muss die Leidenschaft kommen.
Und wie sie das kommen muss. Die meisten, die hören dann komische Rap-Musik, identifizieren sich dann mit den Interpreten und den Liedern und das ist, laufen so komische Jugendliche rum. So, ne? Und das ist halt...
Wenn ich das in meinem Alter sage, aber du schon.
Ja, ne? Und das geht natürlich nicht für alle, ne? Ich rede jetzt nicht pauschal, aber so, man sieht ja gewisse Tendenzen und das ist so mein Tipp, dass man einfach das Leben in seinen vollen Zügen genießen sollte, wirklich sehr viel ausprobieren sollte, dass man am Ende wirklich wenige Sachen hat, die man irgendwie bereut, ne? Man sollte jetzt also diese Was wäre wenns irgendwann, die sollte man wirklich so gut wie es geht verhindern. Natürlich, ne? Erlebt das jeder von uns, man hat irgendwas, was man bereut und so weiter, aber das sollte so die Motivation sein, einfach mit Liebe und Freude in sein Leben zu gehen und seinen Sport, seinen Beruf, seine Leidenschaft so auszuleben, wie einem das halt möglich ist. Ne? Und
das und ist Tipp Nummer zwei?
Ach so, ich dachte, das war jetzt so.
Nee, also, Digga, das war eins.
Tipp Nummer zwei.
Ess mehr Hackfleisch.
Vernünftig Hackfleisch essen. Genau. Hackfleisch essen. Ja, also so, ne, man muss ja jetzt nicht immer so dieses abgepackte Hackfleisch essen, ganz viel, was man so bei in den ganzen Läden bekommt, sondern vielleicht mal ein bisschen auf die Qualität des Fleisches achten. Ne?
Okay.
Also da mal so nebenbei, aber.
So, Martin, was möchtest du unseren lieben Hörern noch alles kundtun?
Ach, gar nicht so viel, Annette. Die meisten werden wir hoffentlich bald öfter wiedersehen, wieder, wenn der Lockdown vorbei ist. Wir werden ja noch so die ein oder andere Podcast-Folge aufnehmen über andere Themen. Ich möchte an dieser Stelle einfach vielleicht mal allen, die das hören, fröhliche Weihnachtstage wünschen. Ganz viel Gesundheit und Freude, dass man sich jetzt aus dieser Ausnahmesituation nicht zu sehr verrückt machen lässt und dass man versucht, einfach das Beste jetzt zu machen über die Weihnachtszeit. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir uns bald alle wieder persönlich wiedersehen können.
So, und falls wir irgendwas nicht angeschnitten haben in Martins Leben, was euch brennend unter den Nägeln kratzt, schreibt es drunter, schreibt mich an unter Instagram, Facebook oder annette@kempokan.de. Ihr könnt Martin anschreiben, Katja. Also ihr findet schon einen Weg, uns kundzutun, was euch wirklich, wirklich interessiert. Und dann reden wir gerne auch da nochmal drüber. Ich wünsche euch auch von meiner Seite wunderschönes Weihnachtsfest, alles Liebe und bis demnächst. Ciao, ciao. Ciao.